Culture to go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.
Ja, vielen Dank, Frau Träger, dass es geklappt hat mit einem Interview, einer neuen Podcast-Folge hier bei Culture to go. Und vielleicht erklären Sie mal, wie Ihr Nachname, der gebürtig Konczak heißt, wie der zustande gekommen ist. Wo kommt der her?
Ja, also ich bin die Sabine Träger und bin die geborene Konczak. Und mein Nachname, der kommt von meinem Vater, der hieß Reinhard Konczak und ist in Schlesien geboren. Mhm. Und zwar in einem Ort, der heißt Heidegrund. Das gehörte damals zum Kreis Trebnitz, war so vielleicht 35 Kilometer von Breslau, was ja besser bekannt ist, entfernt. Und da kam der Name Konczak her. Und Konczak wird auch ganz normal K-O-N-S-C-H-A-K geschrieben. In der Schule musste ich den meistens buchstabieren, weil die Leute dachten, das hört sich auch so ein bisschen polnisch an. Aber es wird eigentlich so geschrieben, wie es auch ausgesprochen wird. Ja, daher kommt mein Name. Wo genau der Name Konczak seinen Ursprung hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Kann natürlich schon sein, dass es auch irgendwie mal im Laufe der Geschichte ein polnischer Name war und dann eben nicht mit SCA geschrieben wurde, sondern vielleicht mit S und einem Z. Aber sowas wollte mein Vater sicherlich nicht hören. Also er war ein ganz normaler deutscher Konczak.
Und Ihre Mutter, kommt sie auch aus derselben Region, oder?
Ja, meine Mutter, also die Brigitte Scholz, wie sie hieß, die kommt auch aus Schlesien und die kommt aus einem Vorort von Breslau, also Breslau-Masselwitz hieß der. Also auch, eine Schlesierin. Und mein Vater, weiß ich, die kann ich mal erzählen, also am 1. Mai 28 geboren, meine Mutter am 14. Oktober 1933, sind sie jeweils eben in Schlesien geboren.
Ja, vielleicht knüpfen wir daran an. Vielleicht können Sie kurz dazu etwas sagen, kurz anreißen. Wie sind Ihre Eltern aufgewachsen in Schlesien?
Also gut, mein Vater, der war das älteste Kind von drei Kindern. Er hatte noch eine jüngere Schwester, jüngeren Bruder. Die Eltern hatten einen kleinen Bauernhof, der dazu gereicht hat, die Familie zu ernähren, aber auch jetzt keine großen Reichtümer anzuhäufen. Mein Vater wurde dann ganz normal eingeschult. Der Krieg begann ja dann und für meinen Vater hieß das auch häufige Lehrerwechsel. Es war also in der Schule nicht ganz so einfach, aber er war eigentlich ein sehr guter Schüler und sollte auch eigentlich aufs Gymnasium gehen, aber dafür hatten halt die Eltern tatsächlich kein Geld, weil das Gymnasium, das wäre dann in Trebnitz gewesen, da hätte man mit dem Bus hinfahren müssen und man hätte da übernachten müssen und das war halt nicht möglich. Und deswegen ist mein Vater also nach 8 Jahren Schule aus der Schule entlassen worden, hat dann schon 1943, da war er noch nicht mal 16 Jahre alt, eine Lehre bei einem Rechtsanwalt begonnen. Aber das Glück dort währte nicht lange, weil er wurde dann kurz darauf schon einberufen mit 16 Jahren in ein Wehrertüchtigungslager und musste dann anschließend Schanzarbeiten, so habe ich es in seinem Lebenslauf gelesen, an der deutschen Ostgrenze durchführen. Dann wurde er im November 1944 schon gemustert für die Wehrmacht, also auch erst 16 Jahre. Er war zwar eigentlich sehr klein, 1,56 groß und er wog nur 86 Pfund und wäre ein Kandidat gewesen, um ihn zurückzustellen für ein Jahr. Das war auch so beabsichtigt, aber es sollten ja nun zum Ende des Krieges hin selbst die kleinsten Jungs an die Front geschickt werden, sodass er dann kurze Zeit nach der Musterung schon zur FLAG nach Königsberg eingerufen wurde. Er musste sich in Breslau also stellen und fuhr dann mit dem Fahrrad nach Breslau. Kurioserweise oder schlimmerweise ist kurz darauf sein Vater im Heimatdorf erschossen worden von einem russischen Soldaten, denn die Russen waren ja dann zwischenzeitlich schon in Schlesien angekommen. Gut, er war dann in Königsberg, da wurden sie dann militärisch erfasst. Dort blieben sie aber auch nicht lange. Es hieß dann, sie sollten zum Hafen gehen und da wurden sie auf ein Schiff verladen, was sie nach Stettin gebracht hat. Von dort ging es dann weiter nach Lübeck. Und wie mein Vater auch in seinem Lebenslauf geschrieben hat, dort hat er dann zum ersten Mal auch eine Uniform anbekommen. Es war dann aber so, dass auch in Lübeck für die Soldaten scheinbar nichts zu tun war. Deswegen ging es dann weiter nach Frankfurt und irgendwie nach Nordhessen. Und dort begann dann eine Ausbildung zum Flakhelfer. Das war aber auch nach 14 Tagen schon vorbei, denn mittlerweile hatten wir das Jahr 45 und am 31. März 45 waren also dann die Amerikaner schon in der Gegend um Frankfurt, sodass das für meinen Vater hieß, dass er ein Kriegsgefangener wird. Er hat dann ja einige Stellen als Kriegsgefangener in verschiedenen Lagern verbracht. In Hanau war er, in Bad Kreuznach, in Trier, in Belgien, sogar in Nordfrankreich. Und dann am Ende in Namur in Belgien. Und dort ist er dann Weihnachten 45 entlassen worden. Und Entlassung hieß ja damals Entlassung nach Deutschland, aber eben nicht nach Schlesien, weil nach Schlesien konnte er ja nun nicht zurück. Mein Vater ist dann also, weil er ja nicht nach Schlesien konnte, nach Wiesbaden gekommen und von dort nach Bad Schwalbach. Und weil er ja sozusagen heimatlos war und ja auch noch gar keine 18 Jahre alt, wurde er, wie viele andere, die ja aus Schlesien weg mussten, dann sozusagen verteilt auf Ortschaften und zu Menschen, die bereit waren oder die jemanden aufnehmen mussten. Und so kam er dann nach Steckenroth. Das ist ein kleiner Ort im Taunus, ja, vielleicht so 20 Kilometer von Wiesbaden entfernt. In Steckenroth lebte eine Frau Kugelstadt, deren Mann im Krieg gefallen war. Es war damals auch noch eine recht junge Frau und die brauchte ganz einfach einen Knecht. Und diese Frau Kugelstadt hat also meinen Vater sozusagen aufgenommen. Er hat bei ihr die Arbeiten verrichtet, die man auf dem Bauernhof eben verrichten muss. Ist dann im Winter noch in Zolls gegangen. Ja, die Frau Kugelstadt wurde letztendlich auch ja, eine Vertraute von ihm, eine Freundin. Später war sie dann sogar meine Patentante. Und wir hatten ja bis zum Lebensende von der Frau Kugelstadt, Tante Emma hieß sie, ein gutes Verhältnis. Und ich habe auch oft meine Ferien da verbracht.
Wenn Sie sagen, dass er aufgenommen wurde, wo war Ihre Mutter zu dem Zeitpunkt? War sie schon bei das ihm zu dem Zeitpunkt oder haben Sie sich später kennengelernt?
Nein, die haben sich später kennengelernt. Also mein Vater wurde ja Weihnachten 45 aus der Gefangenschaft entlassen. Und ja, dann wahrscheinlich im Januar 46 kam er dann eben nach Steckenroth. Meine Mutter war zu der Zeit ja noch zu Hause in Breslau-Masselwitz. Meine Mutter ist erst 1950 mit ihrer Mutter und ihrem Bruder aus Schlesien weggeflohen, wie man es ausdrücken möchte. Mhm. Also zu der Zeit haben die sich noch nicht gekannt. Das kam dann erst später.
Wir gehen zurück zu Ihrem Vater. Also von der Kriegsgefangenschaft bis nach Wiesbaden und ja, jetzt quasi ja, auf sich mehr oder weniger alleine.
Ja, er war alleine gestellt. Ich weiß es nicht, aber ich denke mal, dass er zwischenzeitlich, hatte er dann natürlich auch irgendwie schon Post von seiner Mutter und seinen Geschwistern bekommen. Es gab ja damals auch so Suchdienste über das Rote Kreuz. Und seine Mutter und seine beiden jüngeren Geschwister, die sind schon 1946 von Schlesien weg. Und die sind nach Mönchenhöwe, so heißt der Ort, gekommen. Das liegt in der heutigen DDR. Also damals war es sozusagen sowjetische Besatzungszone. Und ich weiß auch aus Erzählungen, dass er sie dann auch schon relativ bald dort besuchen konnte. Und die waren also in dieser sowjetischen Besatzungszone. Und das war gut, es gab ja noch keine Mauer. Man konnte ja bis 1960 also noch hin und her fahren, sodass er seine Mutter und seine Geschwister dann da auch sehen konnte. Ja, und dann hat er also in Steckenroth als Bauer gearbeitet. Mein Vater war ja, ich würde sagen, ein intelligenter Mensch und der wollte einfach ein bisschen mehr aus seinem Leben machen. Er konnte es ja schon in Schlesien nicht, weil da das Geld gefehlt hat. Und dann hat er erstmal angefangen, eine Großhandelslehre zu machen in Wiesbaden. Dann war er Buchhalter bei einer Firma. Später hat er dann bei einem Steuerberater gearbeitet. Ja, und hat sich dann so weit hochgearbeitet, dass er eine Steuerberaterprüfung absolviert hat und letztendlich dann auch 1964 also Steuerberater geworden ist.
Wie war die Situation 1964? Also seine Lebenssituation, sein Lebensumfeld, seine Wohnsituation?
1964 war ich 3 Jahre alt. Ich bin 1961 im Oktober geboren. Die Lebenssituation war so, dass wir damals in einer 2,5-Zimmer-Wohnung in Wiesbaden gewohnt haben. Das war schon ein großer Fortschritt, denn zuvor hatten meine Eltern nur in einem Zimmer gewohnt. Und als ich dann auf die Welt kam, hat man sich halt bemüht, eine größere Wohnung zu finden. Aber damals herrschte natürlich sehr, sehr große Wohnungsnot, weil ja ganz viele Menschen Wohnungen suchten. Es waren viele Häuser zerstört, die ganzen Flüchtlinge, die mussten ja auch alle irgendwo unterkommen. Aber jedenfalls haben sie dann diese 2,5-Zimmer-Wohnung gehabt in Wiesbaden. Und da haben wir dann auch gewohnt bis 1970, bis mein Vater dann im Grunde sein Büro auch ein bisschen vergrößerte und dann sind wir dann nochmal umgezogen innerhalb von Wiesbaden.
Also eine echte Erfolgsstory, könnte man so sagen. Also quasi in neuen Grenzen einer neuen Stadt sich zurechtgefunden und über die Jahre ja mit wahrscheinlich viel harter Arbeit etwas aufgebaut. Also spulen wir mal ein bisschen weiter fort. Sie sind dann schon jugendlich und Student. Vielleicht erzählen Sie ein bisschen darüber etwas. Wie war dann Ihr Alltag als junger Erwachsener in Wiesbaden?
Ja, also ich denke, ich bin ganz, ganz normal aufgewachsen. Ich habe noch einen Bruder. Geprägt war sicherlich der Alltag schon davon, dass meine Eltern sehr viel gearbeitet haben. Mein Vater, wie gesagt, war Steuerberater. Meine Mutter hatte, aber darauf kommen wir vielleicht später noch zurück, dann eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht. Aber wie es in der damaligen Zeit war, sobald ein Kind kommt, hat die Frau gehört zu arbeiten, weil es auch anders gar nicht machbar war. Es gab ja auch diese Kinderbetreuungsmöglichkeiten noch nicht. Meine Mutter hat dann auch eine Ausbildung noch als Buchhalterin gemacht, um meinen Vater zu unterstützen. Also es war schon so, dass meine Eltern immer viel im Büro gesessen haben und viel gearbeitet haben. Allerdings hat sich natürlich meine Mutter auch überwiegend um die Familie und insbesondere uns Kinder gekümmert. Ja, wir sind in Urlaube gefahren, wir haben am Wochenende was unternommen. Also letztendlich war es schon auch eine schöne Kindheit. Die Kindheit war natürlich auch geprägt von den Erlebnissen, die meine Eltern in ihren jungen Jahren hatten. Das war irgendwo immer Thema. Gerade ja, sonntags vielleicht beim Mittagessen. Der Verlust der Heimat, ich denke, das haben beide nicht so richtig bis zum Lebensende aufgearbeitet, verkraftet. Das hat sie also immer irgendwie beschäftigt und auch bei Familienfeiern war das eigentlich ganz oft Thema, weil ja auch nun von beiden Seiten die Verwandten ja aus Schlesien kamen und auch dann oft noch die Angeheirateten. Man hat das jetzt nicht nur negativ gesehen, man hat auch Anekdoten aus der Vergangenheit erzählt, aber man hat es einfach als unheimlich großes Unrecht angesehen, dass man Schlesien verlassen musste, dass Schlesien, das war ja in dieser Konferenz von Jalta, den Polen zugewiesen wurde, dass es auch nach dem Krieg von politischer Seite oder auch in den Medien nie als großes Unrecht dargestellt wurde. Ich glaube, darunter haben die Eltern und auch die Verwandten auch sehr gelitten. Wir als Kinder waren damals nicht so, vielleicht gar nicht mal so interessiert an der ganzen Sache. Man hat das schon zur Kenntnis genommen und fand es bestimmt auch schlimm, dass man die Heimat verlassen musste. Aber wie das damals so als Jugendlicher ist, man hat es dann irgendwie auch so als, ja, so wie als Strafe angesehen für die Gräuel, die die Deutschen ja den Juden und auch vielen anderen angetan haben. Rückblickend kann man das natürlich so einfach nicht sehen, denn das war halt einfach der Zufall, dass es mit Schlesien getroffen hat. Das hätte ja auch jemand anders sein können. Und die Art und Weise, wie diese Flucht vonstatten ging und wie viele Millionen Menschen dabei ja auch zu Tode gekommen sind, das ist schon fast einmalig in der Geschichte.
Sind Ihre Eltern noch einmal zurückgekehrt zu ihren Geburtsorten?
Ja, also wir sind als Familie 1975, da war ich ja gerade mal 14 oder so, mit der Schwester meines Vaters und der Familie waren wir in Schlesien. Und das muss ich sagen, es war sehr interessant. Leider war ich da noch ein bisschen jung. Aber ich kann mich gut erinnern, wir wurden im Grunde sehr herzlich aufgenommen. Also in den ehemaligen Wohnhäusern unserer Eltern waren wir gewesen. Es gab Wodka und zu essen. Die haben also alles rangeschafft, was sie hatten. Und ja, da haben wir es uns angeguckt. Meine Mutter war dann auch noch dreimal, ich glaube, mit ihrem Bruder und einer Freundin auch da. Ich wollte eigentlich mit meiner Mutter noch mal hin. Ja, leider ist es nichts geworden. Hätte ich gern noch mal gemacht. Mein Vater wollte, dem hat das eine Mal gereicht, er wollte dann nicht noch mal hin. Also für ihn war das immer noch zu schmerzhaft, ne? Mhm. Schon nicht so leicht zu verkraften.
Und gab es, wenn wir zurück zum Mittagessen gehen sonntags, vielleicht gab es da ein bestimmtes Gericht, ein Lieblingsgericht, was gerne gekocht wurde, vielleicht auch typisch schlesisch?
Ja, was gerne gekocht wurde, waren Klöße. Ich denke mal, das ist auch nicht in allen deutschen Landen so, dass es jeden Sonntag Klöße gibt. Das war bei uns so. Einmal die Kartoffelklöße, dann zu Festtagen gab es dann Hefeklöße. Ja, und Schweinebraten, das und solche Sachen gibt es ja, glaube ich, überall in Deutschland. Aber gerade so das mit den Klößen war schon, denke ich mal, auch so was bisschen typisches Schlesisches. Dann an Kuchen zu erwähnen, sagen wir mal Streuselkuchen, Mohnkuchen. Schlesischer Streuselkuchen ist ja auch bekannt. Und dann eben an Weihnachten gab es diese besondere Fischsuppe. Die kennen auch sehr viele Schlesier. Man kann es ganz, ganz schwer beschreiben. Es ist zwar bei uns kein Fisch drin, viele machen wohl einen Karpfen rein. Die besteht aus Bier und Soßenkuchen und Pastinaken und Petersilienwurzel, Malzbier. Und die wird eben Weihnachten gegessen mit Kartoffeln und Sauerkraut. Und dann, was ganz speziell wohl wirklich schlesisch ist, was es auch an Weihnachten und immer an Silvester gab, sozusagen als Nachtisch, oder sind Mohnklöße. Weißbrot kleingeschnitten und das wird dann mit Zuckerwasser übergossen und dann kommt Mohn drauf und es wird dann so geschichtet. Und das ist, also selbst mein Vater hat gesagt, oder man hat immer gesagt, in Schlesien Weihnachten ohne Mohnklöße ist sozusagen kein Weihnachten, und das gab es dann auch immer.
Also diese Bräuche wurden schon gerne gefeiert?
Die wurden schon gerne gefeiert, und ich meine, gut, meine Mutter war ja noch ein Kind, als sozusagen die Russen kamen. Natürlich kannte die diese Gerichte, aber weitergegeben wurden sie ja im Grunde von meiner Oma, ne? von der Mutter meiner Mutter. Die war ja auch Frau eines Bäckers und die konnte das natürlich alles kochen und hat dann auch die Rezepte aufgeschrieben und das dann auch meiner Mutter dann sozusagen weitergegeben.
Und können Sie das auch annähernd so gut kochen wie Ihre Mutter oder Großmutter?
Nee, annähernd so gut nicht. Also einmal habe ich mich Weihnachten mit dieser Soße versucht. Das ist, ja, es ist gelungen, aber nicht so richtig gut. Die Mohnklöße waren ganz okay. Streuselkuchen und Mohnkuchen, ich glaube nicht, dass ich da dran komme. Und was es immer noch gibt, ist Kartoffelsalat, schlesischer Kartoffelsalat, wo meine Kinder immer sagen, so gut wie Oma macht den keiner.
Aber sowas geben Sie dann auch weiter an Ihre Kinder? Bestimmte Gerichte, Zubereitungsarten oder?
Ja, sagen wir mal, was jetzt insbesondere den Kartoffelsalat betrifft, weil den die Kinder sehr, sehr gerne essen, denke ich, dass meine Kinder den irgendwann vielleicht auch mal machen, auch wenn sie bisher noch nicht selber gemacht haben, weil ich das immer mache. Und Klöße, ja, essen meine beiden Kinder auch sehr gerne. Von daher wird das schon auch weitergegeben.
Mhm. Vielleicht sprechen wir kurz darüber, wie ja das Leben Ihrer Eltern Sie geprägt hat. Als Person, können Sie sich an ja vielleicht eine Unterhaltung erinnern oder an einen Umstand, wo Sie sagen würden, ja, das hat mich schon geprägt, daran erinnere ich mich, das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin? Oder ist es das große Ganze einfach, das Leben Ihrer Eltern?
Geprägt hat mich wahrscheinlich schon die Tatsache, dass es meine Eltern schwer im Leben hatten, dass ihnen nichts zugefallen ist, dass sie sich viel erarbeiten mussten. Und natürlich auch von Seiten der Eltern uns das vorgehalten wurde, dass wir es ja so einfach haben. Ne? Wir brauchen eigentlich nur in die Schule zu gehen. Und wenn wir wollen, können wir studieren oder machen eine Lehre und eine Ausbildung. Und wir brauchen uns sonst keine Sorgen, um irgendetwas zu machen. Und das hat mich sicherlich auch geprägt. Also ich war dann ja vielleicht auch ein folgsames Kind, dass ich das eben auch alles durchgezogen habe, durch die Schule durchgezogen habe, dann studiert habe und auch da mein Weg straight sozusagen gegangen bin. Ja, vielleicht auch, weil ich gedacht habe, ja, meine Eltern haben sich, gerade mein Vater musste sich ja sehr quälen, um dann letztendlich irgendwie beruflich das zu machen, was ihn erfüllt hat. Ne? Und auch meine Mutter, die ja nur 4 Jahre Schule besuchen durfte, hat es natürlich auch sehr schwer gehabt, eine Ausbildung dann als Kinderkrankenschwester zu machen, weil nach knapp 4 Jahren Schule bist du natürlich in der Rechtschreibung noch nicht so besonders gut und ja, es fällt einem dann sicherlich auch viel, viel schwerer zu lernen. Gut, das hat mich vielleicht geprägt, vielleicht hat auch geprägt, dass man politische Einstellungen auch immer mal hinterfragen soll, dass nicht immer nur das, was Mainstream in den Medien gesagt wird, dass das nicht immer nur der Wahrheit entsprechen muss und ja, ganz oft ja die Wahrheit dazwischen liegt, ne, und so Einzelschicksale genauer beleuchtet werden müssten. Ne.
Ihr Vater hat viele, viele Notizen aufgeschrieben, Sie haben seinen Lebenslauf schon erwähnt. Hat er quasi sich sein eigenes Archiv so ein bisschen aufgeschrieben?
Vor mir liegen habe ich jetzt hier einen Lebenslauf, den hat er an seinem 80. Geburtstag, für seinen 80. Geburtstag verfasst, hat dann auch jedem der Gäste, dem er das vorgetragen hatte, dieses Schriftstück ausgehändigt, wobei ich jetzt natürlich sehr dankbar bin, weil man zwar viel vom Erzählen mitbekommen hat, aber wenn das aufgeschrieben ist, dann ist es noch viel präsenter. Und mein Vater war natürlich irgendwie auch ein Buchhalter und hat schon vieles abgeheftet, gesammelt. Und dazu gehören auch Sachen, zum Beispiel aus Kriegszeiten. Ich meine, ich habe da auch mal so einen Wehrausweis gefunden. Also da hat er schon darauf geachtet, dass er das alles, dass das nicht verloren geht.
Hat er da auch Tagebuch geführt?
Naja, nicht täglich, nur bei gewissen Sachen. Aber Tagebuch, nein, das hat er nicht gemacht. Leider nicht. Aber dafür war wahrscheinlich, sagen wir mal, in Kriegszeiten irgendwie auch, da war kein Stift da und kein Zettel. Vermutlich ganz einfach.
Wahrscheinlich, ja. Haben Ihre Eltern da auch miteinander drüber geredet, über seine Erfahrung?
Ja.
Im Krieg, vor dem Krieg?
Das haben sie gemacht und ich glaube, das war auch für die Beziehung ganz wichtig oder vielleicht war es auch für beide ganz wichtig, um das vielleicht auch zu verarbeiten. Ne? Es gibt ja sehr viele Menschen, die das in sich reinfressen, die gar nicht darüber reden, wenn sie schlimme Erlebnisse hatten. Aber meine Eltern haben sich darüber ausgetauscht und ich bin mir auch sicher, dass mein Vater was über meine Mutters Lebenslauf geschrieben hat, nur momentan ist der nicht greifbar, aber er wird irgendwo sein. Und er hat sich da natürlich auch sehr, sehr für interessiert, wie was meine Mutter erlebt hat. Und die haben da ganz oft drüber geredet. Und das ist sehr wichtig. Sie haben sich ja auch in Wiesbaden kennengelernt, beim Schlesierverein.
Ah, sehr schön. Und Ihre Mutter, wenn ich da richtig informiert bin, war auch Mitglied beim Bund der Vertriebenen in Wiesbaden?
War auch Mitglied. Mein Vater auch, meine ich schon. Genau.
Ja. Haben Sie da vielleicht noch ein paar Erinnerungsfetzen, was Sie da oft vielleicht gemacht haben oder Veranstaltungen, die Sie gern besucht haben?
Erinnern kann ich mich an den Nikolausfeier vom, oder das weiß ich jetzt nicht, ob das der Bund der Vertriebenen war oder der Schlesierverein. Es gab ja beides, ne? Beim Schlesierverein gab es immer eine Nikolausfeier, dann gab es einen Bund der Vertriebenen. Da kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern. Ich weiß dann noch, es gab immer so ein Sommersingen in Wiesbaden-Biebrich und am Schloss. Aber das ist meiner Meinung nach auch eher von diesem Schlesierverein organisiert worden.
Aber dort waren beide auch gerne aktiv, wenn ich das jetzt so raushöre.
Ja, das waren sie.
Also man hat sich mit anderen Schlesiern auch gerne das getroffen, hat man, ausgetauscht.
Ja, genau. Die sind auch jedes Jahr, oder ich weiß nicht, wie oft das war, zum Schlesiertreffen gefahren. und haben dann ja auch tatsächlich Personen getroffen, die im selben Ort gewohnt haben oder im Nachbarort, mit denen sie in die Schule gegangen sind. Das war ihnen schon wichtig, dass diese Verbindung da aufrechtzuerhalten.
Vielleicht machen wir damit kurz weiter mit der Reise nach Schlesien. Sie haben gesagt, Sie waren jugendlich und natürlich nimmt man als jugendlicher Erfahrung noch anders auf. Würden Sie noch, noch einmal vielleicht auch mit Ihren Kindern den Geburtsort Ihrer Eltern besuchen?
Ja, auf jeden Fall. Das wäre mir ein großes Anliegen, das zu machen. Zumal ich es leider mit meiner Mutter nicht mehr getan habe. Die ist dann auch ziemlich plötzlich verstorben und das ärgert mich heute noch. Und ja, jeder, der noch Eltern hat, sollte es tun, bevor es zu spät ist. Und auf jeden Fall würde ich es gerne mir selber auch nochmal anschauen. Denn 75 und jetzt ist natürlich auch schon viel Zeit ins Land gegangen und in Polen hat sich auch sehr viel entwickelt. Und wie mir meine Mutter sagte, ist ja auch Breslau wirklich wieder sehr, sehr schön aufgebaut worden. Und von daher würde ich auf jeden Fall gerne dahin. Und ich denke auch, vielleicht, wenn meine Kinder mitkommen, das wäre auch schön. Ja,
ja, bestimmt.
Ich weiß es halt aus Erzählungen. Meine Mutter war ja noch sehr klein, aber auch von meiner Oma. Breslau war ja vor dem Krieg auch eine wunderschöne Stadt. Und da hatte sie auch immer sehr, sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Also wie gesagt, meine Mutter ist 1933 geboren und die Eltern, der Vater war Bäckermeister, die Mutter und die hat eine Bäckerei, die Mutter hat in der Bäckerei gearbeitet, dann gab es noch einen größeren Bruder. Eigentlich war die eine relativ unbeschwerte Kindheit, nur diese Kindheit, wie gesagt, hat meine Mutter immer gesagt, mit 11 Jahren war alles vorbei, also so ungefähr 44, 45, ja, da kamen die Russen. Und damit hat sich natürlich das Leben grundlegend für meine Mutter geändert. Die Deutschen waren, oder insbesondere die deutschen Frauen, wie man es hörte, waren halt wirklich auch zum Teil freiwillig. Meine Mutter hat schlimme Sachen miterlebt, Vergewaltigung, wie ihre eigene Mutter eine Pistole an den Kopf gehalten wird, was dann auch eine extreme Bindung zwischen den beiden das ganze Leben bedeutet hat. Also es war schon nicht einfach. Der Vater wurde dann von Russen abgeholt. Es hieß, sie wollten irgendwelche Personalien aufnehmen. Man hat ihn dann nie mehr wiedergesehen. Er ist irgendwie hingekommen? Nach Sibirien, nach Kandalatschka an der Kola-Bucht. Es gibt so Sachen, die vergisst man nie, weil die hört man halt immer.
Ja.
Ja, und dann, gut, die Russen waren da. Und dann war es ja eben so, dass die Jalta-Konferenz gesagt hat, die Deutschen eigentlich raus und die Polen kommen rein. Und es sind ja dann auch schon sehr viele Deutsche, 45, 46, geflohen und natürlich auch sehr viele dabei umgekommen. Meine Oma und ihre Kinder, die sind nicht gleich aus Schlesien geflohen. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, warum. Ich glaube sogar, dass der Opa gesagt hat, mach das jetzt nicht, warte doch erstmal ab, das wird vielleicht alles wieder besser. Und deswegen sind die dort geblieben. Sie mussten allerdings dann aus ihrem Haus raus, weil das dann von Polen bewohnt wurde und sind dann in eine Siedlung. Sie hat immer gesagt, in die Siedlung in dem Ort. Da hatten sie dann vielleicht 1, 2 Zimmerchen und ja, wenig zu essen. Die Oma ist putzen gegangen. Die Mutter hat irgendwie, meine Mutter hat Kinder gehütet. Ja, es war halt schlimme Zeit und ja, dann immer die Angst, dass ja, wenn die Russen kommen. Man hat sich dann aber im Jahr 1950 entschieden, dann zu fliehen, weil man ja gemerkt hat, also das wird nicht mehr deutsch, das bleibt so. Letztendlich war das aber dann noch eine Flucht, die so ein bisschen geordneter vor sich ging, als wenn man mit einem Pferdewagen loszieht. Die sind dann mit einem Zug ganz normal weggefahren und sind unter anderem dann in Heiligenstadt mit dem Zug gelandet. Heiligenstadt ist der Ort, wo ich derzeit wohne oder schon seit ja, fast 30 Jahren wohne. Das ist in Thüringen. Damals war das sowjetisch besetzt. Dort wollte man, dass sie bleiben oder angeboten. Aber ich höre jetzt immer noch, wie meine Oma sagte, nein, hier wollen wir nicht bleiben, weil sie hat da die Bilder von Stalin und Chruschtschow gesehen und gesagt, die haben unseren Papa verschleppt. Hier können wir nicht bleiben. Und es war dann so, dass man von Heiligenstadt an die Grenze nach Niedersachsen gefahren wurde. Und dann musste man irgendwie aufgerufen werden, dass man rüber darf. Und das ist wohl 2, 3 Mal hat das nicht geklappt. Sie wurden nicht aufgerufen, aber irgendwann waren auch die Namen der 3 dabei, weil offensichtlich Verwandte, die schon geflohen waren und schon im Westen waren, gesagt haben, die können zu uns kommen. Und so sind sie dann also erstmal sozusagen in den Westen gekommen, nach Friedland, was ja auch heute noch sozusagen ein Aufnahmelager für Geflüchtete ist. Und von Friedland aus ging es dann nicht, wie sie hofften, so in den Norden, weil da einige Verwandte lebten, sondern nach Rheinland-Pfalz, und zwar nach Nochern, so hieß der Ort, in der Nähe von St. Kurshausen, also im Rheingau. Dort wurden sie einquartiert, wie ja so viele Flüchtlinge einquartiert wurden, bei fremden Leuten im Haus. Dort hatten sie ein Zimmer. Ja, und dann musste das Leben halt weitergehen. Der Bruder begann dann eine Bäckerlehre. Meine Mutter, die ja, wie gesagt, nur 4 Jahre Schule hatte, sollte aber auch irgendwas was lernen. Da also war meine Oma auch sehr dahinterher, und die hat es dann auch geschafft, dass sie eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester macht. Das hat sie dann in Wiesbaden absolviert, was für sie auch wirklich nicht einfach war. Aber sie hatte eine sehr gute Schwesternfreundin, die ihr da ja mit allen Schriftlichen auch geholfen hat und sie sehr unterstützt hat. Und auch diese Frau wurde dann meine Patentante. Ja, dann hat sie also diese Ausbildung zur Kinderkrankenschwester gemacht, und dann lernte sie ja meinen Vater kennen. Und wie ich vorhin schon sagte, als ich dann auf die Welt kam, hat sie diese Tätigkeit als Schwester aufgegeben, hat sich um die Familie gekümmert, nebenbei dann noch ihre so Buchhaltung gelernt und eben meinen Vater unterstützt. Ja, das war das sozusagen das.
Das war das Leben.
Das war das Leben. Und wir haben dann im Grunde als ganz normale Familie zusammengelebt. Wie ich schon sagte, geprägt hat uns sicherlich diese Lebensgeschichte meiner Eltern. Wahrscheinlich auch habe ich gelernt, dass man im Leben sich halt alles erarbeiten muss, dass einem nichts einfach so zufällt. Ja, Sparsamkeit habe ich sicherlich auch von meinen Eltern gelernt, auch als mein Vater dann ja ganz gut in seinem Beruf war und wir, vielleicht würde man es auch heute sagen, wohlhabend waren, wurden wir Kinder eigentlich immer relativ kurz gehalten. Und mein Lebensmotto war oder ist auch heute noch oder auch bei meinen Kindern, ja, wenn ihr was erreichen wollt, dann müsst ihr es euch erarbeiten, ne? Wir unterstützen euch, das haben ja meine Eltern sicherlich auch gemacht, dass wir studieren konnten, aber sie wollten dann auch sehen, dass wir das durchziehen und dass wir was tun, weil wir es ja so einfach hatten im Vergleich zu ihnen.
Frau Träger, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie Ihre Geschichte erzählt haben und vor allem die Geschichte Ihrer beiden Eltern. Und zum Abschluss noch eine Frage: Was ist denn Ihr liebster Feiertag und warum?
Ja, mein liebster Feiertag ist, obwohl es eigentlich gar kein Feiertag ist, ist der Heilige Abend und Weihnachten. Ja, Heiligabend ist einfach geprägt von vielen Traditionen, auch diesen schlesischen Traditionen mit dem Essen, also oder erst der Kirchgang. Meine Eltern, beide evangelisch, waren auch sehr gläubige Menschen. Wir sind ja auch immer in die Kirche gegangen. Und das war einfach, ja, Heiligabend war ein sehr schöner Tag. Da bin ich auch, ja, viele Jahre, als ich schon erwachsen war, immer nach Hause gefahren. Und da war die Oma dabei und die Eltern und mein Bruder. Und das war immer sehr, sehr, sehr schön und harmonisch.
Das kann ich mir vorstellen. Frau Träger, vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Ja, ich danke auch. Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.